Vergebung, das zentrale Problem. Ich möchte diesen kurzen Abschnitt lesen, heute Abend aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 23. Zunächst den Vers 33 und 34. Hier wird das Geschehen berichtet auf Golgatha, als Jesus Christus gekreuzigt wurde und neben ihm noch zwei andere Verbrecher. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort ihn, Jesus, und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wir springen zu Vers 39 und lesen noch bis 43. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn: Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, strafte ihn und sprach: Fürchtest du dich nicht vor Gott, der du im selben Gericht bist? Und wir beide sind mit Recht darin, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Als ich 1976 zur Bundeswehr eingezogen wurde, das ist schon eine Weile her, da fiel mir auf, dass alle meine Ausbilder in einem Luftwaffen-Ausbildungsregiment Namensschilder trugen an ihrer Uniform. Und einer von ihnen hieß Eichmann. Und ich dachte so bei mir, nur in meinem Kopf, na, warum lässt er seinen Namen nicht ändern? Also ich möchte nicht gerne Eichmann heißen. Jetzt sagen hier die jungen Leute, wieso soll man nicht Eichmann heißen oder Buchmann oder Lindemann, sind doch schöne deutsche Namen. Nun, es hat im Dritten Reich in der Hitlerzeit einen Mann gegeben namens Adolf Eichmann, und er war der sogenannte Sonderbeauftragte für die Frage der Endlösung der Judenfrage. Also der war maßgeblich mit daran beteiligt, dass 6 Millionen Juden in dieser Zeit ihr Leben verloren haben. Na gut, ich gewöhnte mich an diesen Namen und an den Mann, aber als meine Grundausbildung vorbei war, blieb ich selbst dort in dieser Kompanie und wurde auch Ausbilder. Und dann hatten wir einen Kameradschaftsabend und der Eichmann war auch da. Und dann sagte ein Oberfeldwebel genau diese Sätze, die ich in meinem Kopf gehabt hatte, haut den Eichmann so an und sagt: Sagen Sie mal, Eichmann, was haben Sie denn für einen seltsamen Namen? Haben Sie noch nicht mal daran gedacht, sich den Namen ändern zu lassen? Dann schaut er ihn sehr ernst, fast streng an und sagt: Das werde ich nie tun. Adolf Eichmann war mein Vater. Und wir sind alle erschrocken, und dann hat er uns seine Geschichte erzählt. Da seht ihr ihn abgebildet, so sieht er heute aus. Sein Vater, Adolf Eichmann, war ja einer der wenigen NS-Verbrecher gewesen, die nicht in Nürnberg hingerichtet wurden bei den Nürnberger Prozessen, sondern er war abgetaucht nach Südamerika, Buenos Aires, und hatte dort unter falschem Namen mit seiner Frau weitergelebt. Er nannte sich dort Ricardo Clement, und dann hatten sie noch 3 Söhne bekommen, unter anderem diesen jüngsten, Ricardo Francisco, geboren am 2. November 1955. Und dann hat der israelische Geheimdienst Mossad Eichmann dort in Argentinien aufgespürt, entführt, nach Jerusalem gebracht. Und dort wurde ihm der Prozess gemacht, und das Urteil stand natürlich schon vorher fest, und er wurde zum Tod verurteilt. Und in den letzten Wochen vor seiner Hinrichtung hat ein amerikanischer Militärgeistlicher, ein Bibel- und Christusgläubiger Mann, diesen Eichmann in seiner Todeszelle noch mehrmals besucht, und er hatte einen großen Wunsch: diesem Mann bewusst machen, was für eine unglaubliche Schuld auf seinem Gewissen lag. Aber Eichmann soll noch auf dem Weg zur Hinrichtung gesagt haben: Ich brauche keine Vergebung und ich will keine Vergebung. Und scheinbar ist er so in die nie endende Ewigkeit gegangen. Dann kann ich nur sagen, armer Eichmann. Sein Sohn, der dafür nichts konnte, er ist nach dem allem geboren, ist heute Professor für Archäologie an der Universität Heidelberg. Immer wenn ich diese Geschichte lese von den drei Kreuzen, die wir eben gerade gehört haben aus dem Lukas-Evangelium, dann sehe ich auch zunächst einen, der wie Eichmann keine Vergebung wollte. Das ist das linke Kreuz, wenn ich es mal so bezeichnen darf. Da sehen wir einen Verbrecher. Er ist dort hingebunden worden, hingehängt worden an dieses Kreuz. Und er lästert, er spottet. Er hat nur noch wenige Stunden zu leben, vielleicht höchstens Tage. Diese Gekreuzigten konnten manchmal Tage dort hängen. Und trotzdem, er spottet und lästert und so weiter. Und es liegt ein letztes Geheimnis, so möchte ich es nennen, über diesem linken Kreuz, nämlich das Geheimnis der Gottesferne. Wie ist das möglich, dass Menschen, die von einem liebenden Gott erschaffen worden sind und denen Gott unendlich viel Gutes getan hat in ihrem Leben, dass sie ohne ihn leben und auch sogar ohne ihn sterben wollen? Und es kann sein, auch in dieser Woche sind Menschen hier beerdigt worden im Landkreis Passau. Die sind einmal mit dem Rücken zu Gott geboren worden, dann haben sie mit dem Rücken zu Gott weitergelebt und sich immer weiter von ihm entfernt. Und jetzt sind sie gestorben ohne Gott und nun müssen sie die Ewigkeit ohne Gott zubringen. Das ist doch schauerlich, das ist doch fürchterlich, wenn wir daran denken. Es ist nicht erbaulich und darum wollen wir unseren Blick wegwenden von diesem linken Kreuz und wollen gleich auf die andere Seite hinüberschauen, denn dort sehen wir einen, der die Vergebung suchte. Links einen, der keine wollte, aber rechts einen, der sie suchte. Und an diesem rechten Kreuz, das war auch kein Heiliger, das war auch ein Übeltäter. Sie müssen wissen, gekreuzigt werden durften keine Römer, sondern nur Nicht-Römer, die Verbrecher waren, oder Sklaven. Sklaven durften auch gekreuzigt werden. Die waren völlig rechtlos. Und so hatte er irgendein Kapitalverbrechen begangen. Was sagt uns die Bibel nicht, ist auch nicht entscheidend. Vielleicht waren es 800 Euro oder auch mehr, die er entwendet hatte. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er anders drauf. Er fängt an, diesem Linken eine Predigt zu halten. Und der schwäbische Glaubensvater Johann Albrecht Bengel, der sagte über diesen Rechten: Dieser ließ die harte Kreuzespein bei sich anschlagen. Auf dem weichen Lager kommt es selten zu einer gründlichen Bekehrung. Ich glaube, das muss ich ein bisschen erklären. Hier sind auch Kinder unter uns und das versteht vielleicht nicht jeder auf Anhieb. Er will sagen, der hing dort an dem Kreuz und das hat was bei ihm bewirkt. Es hat etwas genützt, er kam zur Besinnung, er kam zur Umkehr. Und Bengel sagt, auf dem weichen Lager, das heißt, wenn alles glatt läuft in unserem Leben, wenn wir gesund sind, keine Probleme haben, ja, wer braucht dann Gott? Wer wird sich dann bekehren? Kaum einer. Aber wenn wir in so eine Tiefe kommen, wie der, als er dort hing, das bewirkt er etwas, ein Umdenken in seinem Leben. Und ich muss Ihnen sagen, wenn ich so zurückdenke, die letzten 40 Jahre meines Lebens, in denen ich selbst als bewusster Christ leben darf, ich durfte manche Bekehrungen miterleben, manchmal so ein bisschen aus der Distanz, aber auch etliche Male sehr nah dran. Ich habe gesehen, wie Kinder zu Christus gekommen sind, ich habe gesehen, wie Jugendliche sich bekehrt haben, ich habe gesehen, wie Erwachsene zu Gott umkehrten. Ich habe auch gesehen, wie alte Menschen zu Gott kamen, manchmal Ehepaare, manchmal gab es Tränen. Ich Ich werde nie vergessen, wie sich einmal ein verlorener Sohn bekehrte, für den seine Mutter 50 Jahre lang gebetet hatte, und wie sie sich dann in den Armen lagen und beide weinten, und dann flossen mir auch die Tränen. Ich habe Bekehrungen miterlebt, wie Menschen umgekehrt sind zu Gott, und die waren ganz verschieden. Aber eines war fast bei allen gleich, vielleicht mit Ausnahme der jüngsten Kinder. Es war in der Tiefe ihres Lebens, als sie sich bekehrten. Sie waren in irgendeine Tiefe gekommen, wo Gott ihr Leben umgepflügt hatte, ihr Herz bereit gemacht hatte, an ihn zu denken und umzukehren von den falschen Wegen. Da passiert manchmal so etwas, wie wir es eben in dem Lebensbericht gehört haben. Das kann so sein oder anders, aber meistens muss erst irgendeine Tiefe kommen in unserem Leben. Auf dem weichen Lager kommt es selten zu einer gründlichen Bekehrung. Und es kann eine Krankheitskrise sein, es kann die Krise einer zerbrochenen Ehe sein, es kann die Krise sein eines verlorenen Arbeitsplatzes, eine Sinnkrise, eine Schuldkrise, eine Lebenskrise. Und wenn heute Abend hier Einzelne sind, die den Eindruck haben, im Augenblick bin ich in der Krise, vielleicht ist das die Gelegenheit, um etwas ganz Neues zu beginnen im Leben. So war es hier bei diesem. Ich sagte eben, der fing dann an, dem Linken eine Predigt zu halten. Ich muss sagen, Gott hat schon manchmal seltsame Prediger. Im Alten Testament steht, dass er sogar mal einen Esel gebraucht hat. Das tröstet mich ein wenig. Gott kann sogar Esel gebrauchen, ja? Und hier gebraucht er einen mitgekreuzigten Mörder. Und der predigt dem, und zwar über Gottesfurcht. Er sagt zu ihm, fürchtest du dich nicht auch vor Gott? Er will sagen, du machst dir noch Späße, noch ein paar Stunden und dann wirst du vor dem Richter stehen und dein Leben verantworten müssen. Lebst du in einer Traumwelt? Verkennst du die Wirklichkeit? Du wirst dich verantworten müssen vor einem heiligen Gott. Und die Bibel sagt, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Furcht des Herrn meint nicht irgendwie eine knechtische, sklavische Angst vor Gott, sondern Ehrfurcht vor Gott. Die Erkenntnis, er ist Gott, er hat das ganze Universum geschaffen und auch ich mit meinem kleinen Leben, ich werde einmal ganz alleine vor ihm stehen. Manche von Ihnen kennen das Buch Die Pilgerreise von John Bunyan. Das war lange Zeit das nach der Bibel am meisten gedruckte Buch der Weltliteratur. Und in diesem Buch definiert der Autor John Bunyan Gottesfurcht auf bemerkenswerte Weise. Er sagt, sie ist ihrem Wesen nach eine heilige Ehrfurcht vor Gott und vor seinem Wort. So wie im Psalm 119, 176 Verse über die Schönheit und Bedeutung des Wortes Gottes. Sie bringt Sündenerkenntnis, sie ist wie Licht, wie ein Röntgenschirm, haben wir gestern Abend gehört. Sie führt dann zum rettenden Glauben an Jesus Christus, sie zeigt, wo der Ausweg ist, wer für uns das alles wieder gut machen konnte und auch in unserem Leben alles gut machen kann. Und sie bewirkt dann ein Zurückschrecken vor allem, was den Heiligen Geist betrüben und Christus Unehre bereiten könnte. So definiert Bunyan Gottesfurcht. Und ich finde das wirklich großartig, wie er das mit wenigen Sätzen beschrieben hat. Und ich möchte Sie fragen heute Abend, wie steht das in Ihrem Leben? Fürchten Sie Gott? Haben Sie diese biblische Gottesfurcht in Ihrem Leben? Ich muss manchmal den jungen Leuten sagen, bei Jugendabenden oder so, hey, wacht auf, Gott ist kein dufter Typ, der mit uns auf dem Brunnenrand sitzt und die Beine ins Wasser baumeln lässt. Das ist nicht der Gott der Bibel, sondern er ist ein heiliger Gott, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Und dann fährt er fort und sagt, fürchtest du dich nicht auch vor Gott? Wir beide, wir sind mit Recht hier am Kreuz, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Auch über diesen Satz muss ich nachdenken. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Haben Sie mal nachgedacht über die Taten Ihres Lebens? Taten, das sind die Dinge, die wir mit unseren Händen getan haben. Hände sind Wunderwerke. Wir können Raketen bauen, die bis zum Mond fliegen und alles Mögliche entwickeln und so weiter. Kleine Kameras, die man für Hautärzte verwenden kann und was wir alles entwickeln können, aber Hände werden wir niemals bauen können. Niemals. Das sind solche Wunderwerke. Was können Hände Gutes tun? Hände können schaffen, können modellieren, können bauen, können Gutes tun, können Kinder versorgen und pflegen, alte Menschen, Hilfsbedürftige. Was kann man mit Händen Gutes tun? Aber was können Hände auch anrichten? Am eigenen Körper oder am Körper von anderen? Wie gewalttätig können Hände sein? Haben nicht auch deine Hände schon dem Teufel gedient? Aber Taten sind auch die Wege, die wir mit unseren Füßen gegangen sind. Dunkle Wege, hin in Gaststätten und Diskotheken, um uns zu betrinken, hin zu Wahrsagerinnen, um uns die Zukunft vorhersagen zu lassen. Manche Männer sind zu Prostituierten gegangen, um sich dort für Geld etwas zu kaufen. Oder andere dunkle Wege. Taten, das sind auch die Gedanken, die durch unsere Köpfe gegangen sind. Manche sagen, die Gedanken sind frei. Nein, das steht so nicht in der Bibel, sondern wir müssen auch über unsere Gedanken Rechenschaft abgeben. Was für Gedanken sind schon durch unsere Köpfe gegangen? Böse Gedanken, unreine Gedanken, Lästergedanken, gemeine Gedanken. Und Taten sind letztlich auch die Worte, die über unsere Lippen gekommen sind. Böse Worte, Lügenworte, verletzende Worte, Lästerworte und was alles. Haben Sie schon einmal nachgedacht, wenn wir bekommen würden, wenn Sie bekommen würden, was Ihre Taten wert sind, was wird das sein? Wie können wir so vor einen heiligen Gott treten? Merken wir nicht, dass wir die Vergebung brauchen? Wir sollten auch anfangen, sie zu suchen, wie dieser Rechte, der sie suchte von ganzem Herzen. Und dann sehen wir in der Mitte einen, der die Vergebung brachte. Links einen, der keine wollte. Rechts den, der sie suchte. Aber in der Mitte den, der sie brachte. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Da hängt er, der Sohn Gottes, der Reine und Heilige. Nie eine Sünde getan. Das Ebenbild des unsichtbaren Vaters. Zwar Mensch wie du und ich, er hat Hunger gehabt, er hat Durst gehabt, er ist müde geworden, er konnte weinen am Grab seines Freundes Lazarus, aber niemals gesündigt. Er war die Wahrheit in Person, er hat nicht gelogen und nicht gestohlen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Ja, was hat er denn getan? Warum hat man ihn an dieses Kreuz geschlagen? Er hat Kranke heil gemacht, Lahme gehend, Blinde sehend, er hat ihnen die Augen geöffnet, Leprakranke, wo andere in 100 Meter Entfernung stehen blieben und schrien, Aussatz, Aussatz. Da ging er hin und legte seine reinen Hände auf eitrige Köpfe und sagte, sei geheilt. So können wir zu ihm kommen mit dem Aussatz unseres Lebens, mit unseren Gebundenheiten und Geschundenheiten. Wir können zu ihm kommen, er kann uns heil machen. Geh doch zu ihm mit deiner vergifteten Fantasie, mit deinem belasteten Gewissen, zu dem einzig einen, der dich reinmachen kann. Die Bibel sagt, wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr recht frei. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Was hat er getan? Er hat den Sturm gestillt auf dem See Genezareth. Und so kann er auch die Stürme unseres Lebens stillen, wie wir es eben gehört haben. Er hat Menschen aus dem Grabe gerufen, den Lazarus, der schon 4 Tage tot war. Und so kann er auch uns geistlich lebendig machen und uns von unserer oberflächlichen Religiosität befreien zu einem echten Glaubensleben. Aber dann kam die Zeit, als er in den Garten Gethsemane ging und später auf Golgatha geführt wurde. Und dann wurden Nägel durch seine Hände geschlagen. Weißt du warum? weil meine Hände und deine Hände diese Taten getan haben. Du weißt, wovon ich spreche. Es reflektiert sich in deinem Gewissen. Und dann wurden Nägel durch seine Füße getrieben. Weißt du warum? Weil meine Füße und deine Füße diese Wege gegangen sind. Du weißt, wovon ich spreche. Und dann wurde eine Dornenkrone auf sein Schädeldach gedrückt und gepresst. Warum? Weil durch unsere Schädel diese furchtbaren Gedanken gegangen sind. Und dann wurde er auf den Mund geschlagen. Weißt du warum? Weil über meine Lippen und auch deine Lippen diese Worte gekommen sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Das begriff dieser rechte Mörder, dieser Schächer, wie wir ihn nennen, das begriff er plötzlich. Und dann ging ihm auf, er hat nichts Unrechtes getan. Dann stirbt er ja gar nicht für sich, dann stirbt er ja für mich. Und für andere, dann stirbt er ja stellvertretend. Und als er das verstanden hatte, da kam der wunderbarste Satz über seine Lippen, den ein Mensch im Laufe seines Lebens sagen kann. Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Oder wir könnten heute sagen, denke an mich jetzt dort, wo du in deinem Reich bist. Er sagte diesen Satz, denke an mich. Und immer wenn in der Bibel ein Mensch diese Worte gesagt hat, wenn ein Mensch sagt, gedenke meiner, heißt es in Luther-Übersetzung, oder denke an mich, dann ist damit eine rettende Handlung, ein direktes Eingreifen Gottes verbunden. So etwas hört Gott sehr gerne. Wenn ein Mensch heute in Ortenburg ruft, denke an mich, jetzt wo du in deinem Reich bist, das hört Gott, garantiert. Er konnte ja nichts mehr tun. Er konnte nichts mehr tun. Er war angenagelt. Er konnte buchstäblich keinen Finger mehr krumm machen. Aber es gibt Leute, die sagen, naja, ich weiß nicht, ist das so einfach? Einfach nur zu Jesus rufen, denke an mich. Aber schaut mal, es gibt Menschen, die legen ganz großen Wert auf die Taufe. Und das ist in Ordnung. Ich freue mich über jeden, der getauft ist. Die Bibel spricht auch von der Taufe. Aber darf ich das mit aller Deutlichkeit sagen, ohne jemand zu nahe treten zu wollen? Noch niemals hat irgendeine Taufe einen Menschen gerettet oder in den Himmel gebracht. Noch gar nie. Und das muss jedem von uns klar sein. Dieser Mensch wurde nicht getauft und er kam trotzdem in den Himmel. Die Taufe rettet niemanden. Wenn du getauft bist, ist gut, wunderbar. Aber bitte glaube nicht, dass du wegen deiner Taufe in den Himmel kommst. Das lehrt die Bibel nicht. Manche legen ganz großen Wert auf Sakramente, also solche Handlungen, so heilbringende Handlungen. Und ich will auch da ganz behutsam reden. Bitte glauben Sie mir, ich möchte niemandes religiöse Gefühle verletzen, darum bin ich nicht hierher gekommen. Aber schauen Sie, dieser Mann, der hatte keine Sakramente, er bekam nicht mal die letzte Ölung, er bekam nicht die Krankensalbung. Ihm wird gesagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Vertrauen wir nicht bitte auf irgendwelche religiösen Handlungen. Er konnte auch keine Werke mehr tun. Ich sagte eben, seine Hände waren angenagelt, er konnte ja nichts mehr tun. Keine Spenden mehr geben, niemand mehr helfen, gar nichts. Keine Werke. Die Bibel sagt, dass der Glaube, das Vertrauen auf Jesus Christus einen Menschen errettet und nicht das, was er tut, seine Werke. Das geht nicht, weil unsere Werke überhaupt keine Kraft haben, irgendetwas in unserem Leben zu verändern. Sie können keine Sünden vergeben. Dann gibt es auch Menschen, die wurden gelehrt, dass man ja, wenn man ein schlechtes Leben geführt hat, vielleicht auch noch lange Zeit im Fegefeuer verbringen muss. Was meinen Sie, wie lange hätte dieser Mensch nach dem Leben, wo er als Verbrecher endete, hätte er nicht noch 500 Jahre mindestens im Fegefeuer verbringen müssen? Mindestens. Aber Jesus sagt zu ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich möchte Sie bitten, glauben Sie seinen Worten, glauben Sie der Bibel. Es bilden sich manchmal solche Traditionen. Ich will das gar nicht alles mit einem Strich wegwischen. Da sind ja auch gute Dinge dabei. Aber immer wenn eine Tradition von dem, was die Bibel lehrt, abweicht, dann verzichte ich auf die Tradition. Dann will ich mich an die Bibel halten und ich hoffe, Sie auch. Kein Fegefeuer, sondern an Jesus Christus glauben. Ich möchte noch ein Beispiel gebrauchen. Ich war vor 20 Jahren einmal im Grand Canyon in den USA. Und jeder, der da zum ersten Mal hinkommt, dieser große Graben, ja, der sogar fast 2000 Meter tief ist. Und da gibt es eine Stelle, wenn man da zum ersten Mal an den Rand des Canyons tritt und man guckt da runter und da unten sieht man irgendwo den Colorado-Fluss da in dem Canyon fließen. Es verschlägt einem die Sprache. Alle sagen erstmal, wow, solche Ausdrücke des Erstaunens kommen. Und an einer Stelle ist der Canyon nur 30 Meter schmal. Auf 30 Meter auf der anderen Seite ist die Nordseite des Canyons. Und wir nehmen an, wir wollen darüber, vom Südrand zum Nordrand. 30 Meter, du sagst, kein Problem, ich habe ein gutes Drahttau, 5 cm dick, da kann man Panzer dranhängen. Das spannen wir über die Schlucht. Oh, es ist ja nur 29,90 Meter lang. Da fehlen hinten 10 cm von dem Tau. Kein Problem. Du greifst in deine Tasche und sagst, ich habe noch einen guten reißfesten Zwirnsfaden dabei, den binde ich da noch dran und dann reicht's ja, dann bin ich ja auf der sicheren Seite. Würde einer von uns sich darüber wagen? Natürlich nicht, weil wir alle wissen, eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wir würden uns genauso zerschmettert am Boden der Schlucht wiederfinden, wie wenn wir hinten 5 Meter Draht noch überbrücken würden mit Bindfaden oder wenn wir hinten nur noch 10 cm hätten. Es spielt keine Rolle. Das Drahttau symbolisiert das, was Christus für uns getan hat vor 2000 Jahren. Und das trägt. Und sobald wir da etwas dran friemeln, was wir getan haben, so ein Bindfaden da hinten, dann wird es nicht tragen. So kommen wir nicht über die Kluft zur Ewigkeit. Es geht nicht. Wir müssen hundertprozentig auf das vertrauen, was Gott durch Jesus Christus getan hat, indem er ihn für uns an dieses Kreuz gab und auferweckte am dritten Tag. Das sagt die Bibel. Das ist das Evangelium. An Jesus Christus glauben. Darf ich an der Stelle einmal ganz persönlich werden und fragen, hast du einmal so gebetet? Hast du dich einmal so an Jesus Christus gewandt? Da muss man nicht in einer Kirche sein, auch nicht in einer solchen Veranstaltung wie hier. Das kann hier heute Abend passieren. Aber das kann man auch zu Hause ganz alleine in seinem Zimmer machen. Oder ich habe Leute kennengelernt, die sind in den Wald gelaufen vor lauter Verzweiflung und da haben sie zu Gott geschrien. Der Ort ist unerheblich, ob man alleine ist oder mit anderen Menschen zusammen. Jeder kann sich auf diese Weise an den Herrn wenden und sagen, denke an mich jetzt dort, wo du in deinem Reich bist. Wenn wir das noch nicht getan haben, kann ich es jedem schriftlich geben, wenn er will, mit Brief und Siegel, dass wir noch nicht errettet sind, dass wir noch nicht bereit sind, Gott zu begegnen, dass unsere Sünden noch an unserem Hals hängen und uns ins Verderben ziehen. Luther sagte einmal, zwei Orte hat die Sünde. Entweder sie liegt auf Christus oder sie hängt an deinem Halse und zieht dich ins Verderben. Du musst wissen, wo deine Sünde ist. Ich habe noch einen vierten Gedanken. Wir sehen in der Mitte nicht nur den, der die Vergebung brachte, sondern auch den, der sie praktizierte. Als Jesus dort auf das Kreuz genagelt wurde, da betete er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich habe einmal 5 Jahre in Karlsruhe gelebt und da fuhr ich einmal durch Weingarten bei Karlsruhe, nichts ahnend, und dann sah ich plötzlich, wie jemand mit roter Farbe auf eine Garagenwand gesprüht hatte, Vater, vergib ihnen nicht, denn sie wissen, was sie tun. Ich war so erschrocken, dass ich beinahe in ein anderes Auto reingefahren wäre. Ich dachte, was hat dieser Mensch erlebt, dass er so etwas an eine Garagenwand sprüht? Ich bin froh, dass Jesus Christus so gebetet hat. Anders. Vergib ihnen, Denn sie wissen nicht, was sie tun. Diese Soldaten, die da Befehle ausgeführt haben, sie wussten nicht, dass sie den Herrn der Herrlichkeit auf ein Kreuz nageln. Jesus bat um Vergebung für seine Verbrecher. Ich habe eben gesprochen, dass unsere Hände Wunderwerke sind. Und die Nägel wurden durch seine Handballen getrieben. Da laufen Tausende von Nervenbahnen. Und darum ist das so schrecklich. Und dann haben die Gekreuzigten so fürchterlich geschrien, weil sie wie Tiere da misshandelt wurden, dass man ihnen mal eben schnell die Zunge rausgeschnitten hat, weil man das nicht ertragen konnte, dass sie so schrien wie ein Stück Vieh. Das hat Jesus erduldet, als er dahingenagelt wurde. Und dann betet er: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und du fragst heute Abend, wie kann ich auch so vergeben wie Jesus, der sogar seinen Feinden diese schreckliche Misshandlung vergab? Vielleicht hat dir jemand beim Erben etwas weggenommen, wurde bevorzugt. Das kommt vor in den besten Familien, dass das Erbe ungleich verteilt wird. Oder dich hat jemand gemobbt im Betrieb. Oder du hast sonst irgendwie Unrecht erlitten von Menschen. Und du fragst dich, wie kann ich denen denn vergeben? Wie schaffe ich das zu einer wirklichen Vergebung? Oder da war jemand untreu in der Ehe. Wir haben vorhin einen sehr ehrlichen Bericht gehört. Schonungslos ehrlich, sagte Friedrich Müller. Im Jahre 1571 wurde Jan Rubens wegen Ehebruchs zum Tode verurteilt. Damals stand noch Todesstrafe auf Ehebruch. Und seine Frau, die er betrogen hatte, war eine gläubige Frau, Marie Rubens. Und sie schrieb ihm ins Gefängnis einen Brief, den ich euch wortwörtlich zitieren kann. Ist nicht lang. Sie schrieb ihm: Mein sehr verehrter Ehemann, ich vergebe euch jetzt und immer. Sollte ich eine so kleine Sünde, mit der ihr gegen mich gesündigt habt, ihr lieben Verheirateten, Ehebruch ist keine kleine Sünde. Das reißt ganz tiefe Wunden in eine Ehebeziehung. Aber sie schreibt, sollte ich eine so kleine Sünde nicht vergeben, verglichen mit so großen Sünden, für die ich alle Tage bei meinem himmlischen Vater um Vergebung flehe. Es ist euch alles vergeben, eure treue Ehefrau Marie Rubens. Kraft ihrer Fürbitte und Intervention, sie hat um ihren Mann gekämpft wie eine Löwin, wurde ihr Mann nicht hingerichtet, sondern sogar nach 2 Jahren freigelassen. Und sie zogen als Ehepaar um von Antwerpen, Belgien, nach Siegen, Nordrhein-Westfalen, wo einige Zeit später ihr Sohn Peter Paul Rubens geboren wurde, der dann später der weltberühmte Maler werden sollte. Er gilt als einer der besten Porträtmaler aller Zeiten. Das ist ein Selbstporträt, das sieht ja aus wie eine Fotografie. So hat er sich gemalt. Es hätte diesen Mann niemals gegeben, wenn seine Mutter seinem Vater nicht Ehebruch vergeben hätte. Hut ab vor dieser Frau. Oder, habt ihr gehört von Corrie ten Boom? Sie hatte mit ihrer Familie Juden versteckt in Holland vor Eichmann und seinen Genossen. Aber dann hat man sie verraten und die Gestapo kam und hat ihren Vater und ihre Schwester und sie verhaftet. Und sie kamen in die KZs. Der Vater ten Boom starb. Die Schwester ten Boom starb. Corrie ten Boom, abgemagert, wie ja, bis zum Skelett fast. Aber im Januar 1945 wurde sie plötzlich zum Kommandanten des Lagers gerufen und er teilte ihr mit, sie können gehen. Man kann es bis heute nicht erklären, was da passiert ist. Sie kriegte die Akte in die Hand und sie durfte gehen. Und als sie sich ein bisschen wieder aufgerappelt hatte nach diesen schrecklichen Jahren da im KZ, das Bild habe ich in Auschwitz aufgenommen, sie waren in Ravensbrück, wenn ich das richtig weiß, aber da sah es auch nicht viel besser aus, dann las sie in dem Ordner den Namen des Mannes, der ihnen dieses schreckliche Unrecht angetan hatte. Und sie kannte den Mann. Und sie schreibt in einem ihrer Bücher, dass sie hinging, als sie wieder laufen konnte und vor ihm stand, ihm in die Augen schaute, den Schnellhefter zerriss vor seinen Augen und sagte: Ich vergebe dir um Jesu Willen. Meine lieben Freunde, wenn wir fragen, woher kriegen wir die Kraft zu einer solchen Vergebung wie Marie Rubens oder wie Corrie ten Boom? Machen wir bitte ja nicht den zweiten Schritt vor dem ersten. Zuerst brauchen wir die Vergebung unserer Schuld von Gott. Das ist am Anfang. Und dann, wenn Gott uns unsere große Last vergeben hat, wenn sie von uns abgefallen ist, dann möchten wir auch mit allen Menschen in Frieden sein, so viel an uns liegt. Das wünscht man dann geradezu. Ich möchte auf dieser ganzen Erde niemanden haben, bei dem ich nicht heute Abend noch an sein Sterbebett gerufen werden könnte. Ich möchte niemanden haben, mit dem ich in Unfrieden bin, so viel an mir liegt. Bitte nicht den zweiten Schritt vor den ersten machen. Zuerst brauchen wir Vergebung unserer Schuld und dann können auch wir zu jemand anderem sagen, auch zur Schwiegermutter, auch wenn die Eltern Fehler gemacht haben, alle Eltern auf der Welt machen Fehler. Wartet mal ab, bis ihr selbst Eltern geworden seid, dann werdet ihr sehen, das ist der schwerste Job, den es auf dieser Erde gibt. Oder wer sonst an uns schuldig geworden ist, dann sagen wir, ich vergebe dir um Jesu Willen. Aber wissen Sie, ich muss zum Schluss kommen. Ich habe gesehen in meinem Leben, dass der Teufel ein ganz böser Teufel ist, ein gemeiner Teufel. Und er will uns nicht nur ein bisschen ärgern, er will uns um unsere Seligkeit betrügen. Ja, und darum kommt er erst von der einen Seite und redet uns ein: Du bist doch kein schlimmer Mensch, du bist doch kein böser Sünder, du brauchst dich doch nicht zu bekehren. Ach komm, streng dich ein bisschen an und dann ist alles gut. Kommt er erst von der Seite. Und wenn uns der Heilige Geist, die größte Kraft in diesem Universum, überführt hat und wir merken, dass wir Sünder sind und vor einem heiligen Gott nicht bestehen können, dann kommt der Teufel von der anderen Seite und sagt: Du bist so ein großer Sünder. Du kannst nicht mehr zu Gott kommen. Für dich reicht die Gnade nicht mehr. Dann kommt er von der Seite. Und vielleicht ist auch heute Abend einer hier, dem eher solche Gedanken plagen. Darum möchte ich mit einer letzten Geschichte schließen. Da war ein Mann aus gutem, gläubigen Elternhaus, der auch auf die schiefe Bahn geraten war. Und es ging richtig schief, so schief, dass er am Ende im Gefängnis saß. Das hätte dem Jo auch blühen können, ja, aber es ging alles glimpflich ab in seinem Leben. Und Gott hat das gebraucht, wir haben es heute Abend gehört. Aber dieser, von dem ich jetzt spreche, der saß im Gefängnis. Und dort kam er zur Besinnung. Und dann waren dort auch Gideon-Bibeln, die sind doch in den Gefängnissen und Arztpraxen und manchmal auch in den Schulen und Hotelzimmern und so weiter. Und er fing an, in der Bibel zu lesen. Und er kam zur Umkehr. Und er wusste, ich darf ein neues Leben anfangen. Er bekannte seine Schuld in der Gefängniszelle und erfuhr, wie er angenommen wurde. Und dann wusste er, jetzt wird es schwierig, seinen Eltern unter die Augen zu treten. Die hatten davon ja nichts mitgekriegt. Aber dann schrieb er ihnen einen Brief und schrieb ihnen: Ich werde am 30. Juni entlassen und ich weiß, ich habe eurem Namen viel Böses angetan. Ich habe euren Ruf zerstört und habe euch so betrübt und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich euch nochmal unter die Augen treten kann. Aber ich werde dann entlassen und ich komme mit dem Zug. Und das Grundstück der Eltern lag an einer Bahnstrecke. Das haben vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, aber hier sind viele, die das nicht kennen, darum darf ich es noch zu Ende erzählen. Und dann sagte er: Wenn der Zug an eurem Grundstück vorbeifährt und ich sehe den Baum, der direkt an der Bahnstrecke steht, und dann hängt doch bitte ein weißes Taschentuch in den Baum, wenn ich das sehe, dann weiß ich, dass ich willkommen bin, dann werde ich kommen. Und wenn ich das nicht sehe, dann werde ich durchfahren und dann werden wir uns in diesem Leben nicht mehr sehen. Er saß im Zug, die Hände feucht vor lauter Aufregung Und dann näherte sich der Zug dem Grundstück. Und dann sah er den Baum, der dort stand, am den Bahngleisen, über und über voll gehängt mit weißen Bettlaken. Nicht so ein kleines Taschentuch, das hätte er doch übersehen können. Die Eltern haben den Baum vollgehängt, das kann ich jetzt schwer darstellen optisch, ja, aber nehmen wir mal an, das sind Betttücher. Auf jeden Fall hatten sie den ganzen Baum vollgehängt, damit er ja nicht übersehen sollte, wie sehr sie ihn erwarteten, wie sehr sie sich freuten, dass er zurückkam. Meine lieben Freunde, dasselbe hat Gott getan mit dem Kreuz von Golgatha. Er hat es nicht voll Bettlaken gehängt, aber er hat es angestrahlt. Jesus hat gesagt, wenn ich erhöht bin von der Erde, dann will ich alle zu mir ziehen. Gott richtet seinen Scheinwerfer auf das Kreuz seines Sohnes und er lässt es in diese Welt hineinrufen, heute Abend hier in Ortenburg, dass keiner denkt, ich bin so ein großer Sünder, für mich reicht es nicht mehr. Das war kein Heiliger, der da der Erste der Seligen wurde und mit Jesus ins Paradies ging. Es war ein Verbrecher. Er war der Erste. Und 1000 Selbstgerechte werden in der Hölle aufwachen, weil sie ihren Stolz nicht abgelegt haben, weil sie nicht an ihre Brust schlagen wollten und sagen, ich bin ein Sünder, ich brauche auch die Vergebung. Dann werden sie das Schicksal mit Eichmann teilen, wenn es so ist. Wir wissen ja nicht, was der Mann in seinen letzten Minuten noch gebetet hat zu Gott, das wissen wir nicht. Ich spreche niemanden schuldig, ich sage von niemandem, dass er in der Hölle ist. Das weiß allein Gott. Das weiß allein Gott. Aber lassen wir Eichmann. Heute Abend geht es um uns, um dich und mich. Ich weiß, dass ich mich an Jesus gewandt habe. Ich weiß, dass er mich angenommen hat. Ich weiß, dass meine Schuld vergeben ist. Ich weiß, dass mein Name im Buch des Lebens steht. Und wie ist das bei dir? Du bist hierher gekommen heute Abend und du hast diese Botschaft gehört. Es ist die Botschaft von der unglaublichen Liebe Gottes. Wo ist ein Gott, wie du, der seinen Sohn für uns hingibt, um uns alle unsere Schuld zu vergeben, unsere Verkehrtheiten. Und wenn wir Atheisten waren und geleugnet haben, dass es Gott gibt, wir dürfen zu ihm kommen. Er nimmt alles weg, auch unsere ganzen verborgenen Sünden und was immer es sein mag. Ach, ich möchte mit meinen schwachen menschlichen Worten einladen. Ich möchte locken, ich möchte rufen, ich möchte werben, ich möchte gerne auch ziehen mit Seilen der Liebe, so wie es Gott tut, heute Abend, in dieser Versammlung. Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Dann hätte es sich gelohnt in diesen Tagen hier in Ortenburg. Ich sagte vorhin, man kann sich überall bekehren. Überall, wirklich. Ich habe mich zwischen betrunkenen Soldaten auf einem NATO-Fliegerhorst bekehrt, zwischen Köln und Aachen. Ich kenne einen Mann, der ist mit dem Auto unter Wasser gerast, die Räder nach oben und das Wasser stieg im Auto. Und dort hat er sich bekehrt, im Auto, das voll lief mit Wasser und dann mit letzter Kraft die Türe noch aufgekriegt. Man kann sich überall bekehren. Aber ich sagte schon, man kann sich nirgendwo leichter bekehren als in einer solchen Veranstaltung, wo das Evangelium gepredigt wird, wo Menschen sind, die beten, die auch jetzt innerlich beten und sagen, ach, schenk doch, dass Menschen bereit sind, ihre Lippen zu öffnen und zu beten. Jesus, denke an mich, ich brauche dich auch. Ich will nicht verloren gehen, ich will nicht dem Linken folgen, sondern so wie der Rechte, dich suchen und finden. Gott hat das so gemacht und darum möchte ich noch einmal sagen, es ist der letzte Abend, es ist zwar 8 Uhr, aber es ist noch sehr früh und außerdem ist heute Zeitumstellung und wir gewinnen noch eine Stunde. Das ist der ideale Abend, um sich zu bekehren. Es gibt im ganzen Jahr keinen besseren Abend, wo einem noch eine extra Stunde geschenkt wird sozusagen. Ja? Also die Umstellung ist erst heute Nacht um 3 Uhr, zurück auf 2, ja? Aber trotzdem, es gibt überhaupt keine besseren Umstände. Und da ist eine Tür, wenn man da ein paar Schritte hochgeht, ist da ein Raum, da habe ich eine Tafel zur Verfügung, die wurde mir dort hingebracht Und mit ein paar Stiften kann ich mit ein paar Strichen, ich habe das gestern Abend gemacht, es hat nicht länger als 10 Minuten gedauert, kann ich erklären, wie man sich bekehrt, sodass es Kinder verstehen können, Jugendliche, erwachsene Gäste, auch wenn sie zum ersten Mal hier sind heute Abend, sie können es verstehen, sie können kommen. Und ich mache das gerne, ich werde sie zu nichts überreden. Glauben Sie mir, ich bin davon überzeugt, dass Gott sich seine Kinder selbst gebiert. Ich bin davon überzeugt, dass Gott sein Werk an ihnen, an ihrem Herzen tun muss. Ich bin nur ein kleines menschliches Werkzeug, aber ich möchte Sie einladen, von ganzem Herzen, kommen Sie und bringen Sie die Sache mit Gott in Ordnung und Sie werden mit großer Freude Ihren Weg weitergehen können. Ja, damit wir das auch optisch noch einmal sehen, ja, bitte jetzt festspeichern. Jetzt ist noch 8 Uhr, aber wenn Sie nachher nach Hause kommen, vergessen Sie nicht, können Sie die Uhr schon eine Stunde zurückdrehen. Jetzt kriegen wir die geklaute Stunde, die Sie uns im März gestohlen haben, die kriegen wir jetzt zurück, ja. Nein, alles gut. Ich will hier keine Diskussion entfachen über Pro- und Contra-Zeitumstellung. Es ist nun so, jetzt ist heute Nacht die Zeitumstellung und wir stellen sie eine Stunde zurück. Ich möchte Ihnen noch einmal diese Büchlein empfehlen, die hier draußen direkt am Eingang auf dem kleinen Bistrotisch liegen. Jesus ist der Weg, heißt dieses kleine Büchlein. Und wenn Sie den Vortrag, den Sie heute Abend gehört haben, noch einmal nachlesen wollen oder jemanden mitnehmen wollen, der, wo Sie gedacht haben, oh, hätte das doch meine Arbeitskollegin gehört, hätte das mein Nachbar gehört oder so. Nehmen Sie ihm das mit. Er kann es lesen in diesem kleinen Büchlein. Auch die beiden Vorträge der letzten beiden Abende sind da drin. Und da sind noch weitere kostenfreie Büchlein, die muss ich jetzt nicht alle genau erklären. Heute Abend war das Thema Vergebung. Und hier ist ein Buch, das ich mit allergrößtem Gewinn gelesen habe. Und ich musste danach sagen, sowas Gutes über das Thema Vergebung habe ich in 40 Jahren noch nicht gelesen. Die verändernde Kraft der Vergebung von Philip Nunn, das ist ein Engländer, aber er lebt in Holland, ist dort in einer großen Gemeinde der Leitung tätig. Ich habe ihn besucht letztes Jahr, persönlich kennengelernt, ein ganz feiner Mann. Die verändernde Kraft der Vergebung. Nehmen Sie sich dieses Büchlein mit, das ist zum Glück nicht dick, das ist ein kleines Taschenbuch, ja. Wenn Sie kein Geld haben, nehmen Sie es gratis mit, aber lesen Sie es und Sie werden sehen, dass das sehr, sehr hilfreich ist. Oft entstehen auch Konflikte, wo zwischenmenschliche Probleme dann sind in den Ehen. Ich habe hier vor 1,5 Jahren einmal eine Vortragsreihe weitergeben können über das Thema Ehe. Die will ich jetzt nicht wiederholen. Vielleicht haben da auch manche dieses kleine Heft für 1 Euro schon mitgenommen. Der Zweck der Ehe von Paul Washer. Oder meine Frau und ich, wir haben den Wunsch, eine Ehe zur Ehre Gottes zu führen, eine schöne Ehe, eine intensive Ehe, die Gott geweiht ist. Und das gibt es als Buch und auch als Hörbuch zu mitnehmen. Ich bin aber nicht sicher, ob ich das Hörbuch dabei habe. Und noch ein letztes Buch will ich vorstellen. Wenn Gnade das Familienleben prägt, weil es auch manchmal zwischen den Generationen Spannungen gibt und Stress und Konflikte und ich habe oft genug Menschen vor mir gehabt, Kinder oder Eltern, die sich gegenseitig irgendwie nicht vergeben konnten und große Mühe hatten miteinander. Wenn Gnade das Familienleben prägt, das Buch habe ich auch mit meiner Frau zusammen mit großem Gewinn, inneren Gewinn gelesen. Diese Sachen liegen auf dem linken Büchertisch. Und wenn Sie sagen, nein, ich habe kein Geld dabei und ich will auch nichts kaufen, brauchen Sie ja nicht. Nehmen Sie die Gratissachen mit, aber wer sagt, doch, ich lese auch mal gerne ein Buch, das ich mir erwerbe, der kann sich dort bei diesem Tisch umschauen. Ja, dann möchte ich einfach noch einmal die Gelegenheit nutzen, um einzuladen zum Gespräch. Und für den morgigen Abend kann ich Sie nicht mehr einladen. Da wird hier nichts mehr stattfinden, nehme ich an. Also jedenfalls nicht mit mir, ich bin da nicht mehr da. Und, aber morgen früh um 10 Uhr ist hier ein Gottesdienst. Wenn Sie nicht in einer anderen Gemeinde Verpflichtungen haben, dürfen Sie gerne hierher kommen. Das ist öffentlich, da kann jeder kommen, nicht nur die Gemeindeglieder oder so. Jeder ist herzlich willkommen. Morgen früh heißt das Thema, kann man wissen, ob man in den Himmel kommt? Kann man das wissen oder kann man das nur hoffen, wünschen, sehnen, erbitten? Kann man das wissen? Das ist das Thema morgen früh. Ein sehr wichtiges, man baut das ja so auf, dass das Wichtigste am Schluss kommt. Ja? Und ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen dann nochmal sehen. Jetzt möchte ich gerne abschließen mit Gebet. Wir neigen uns und ich gehe dann nachher mal darauf. Und wenn jemand auch da in dieses Zimmer kommen will, der kann hier diese Tür benutzen. Man kann auch von der anderen Seite an den Toiletten vorbei, da hinten den Weg finden. Ich bin da, ja, und ich warte. Und wenn ich Ihnen helfen kann, freue ich mich. Und wenn nicht, dann ist es eben so. Dann komme ich nachher auch rüber ins Bistro. Jetzt wollen wir uns neigen zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken heute Abend, dass du der bist, der die Vergebung möglich gemacht hat, der sie erworben hat. Herr, du hast es für uns so leicht gemacht, weil es für dich so unsagbar schwer gewesen ist, an dem Kreuz den Zorn Gottes und das ganze Gericht Gottes über die Sünde zu tragen, auch über unsere Schuld, über meine. Und das ist geschehen, das ist eine historische Tatsache. Das kann niemand mehr ungeschehen machen. Aber es soll in unser Leben kommen, es soll in unserem Leben seine Kraft entfalten. Und so möchte ich beten für alle Gäste, die hier sind. Jeden, der heute Abend verstanden hat, auch er braucht die Vergebung seiner Lebensschuld. Gib Mut, gib Entschlossenheit, gib, dass nichts zurückhält, auch nicht Menschenfurcht und die Ehre beim Menschen, dieses Denken, was die Nachbarn sagen werden oder die Verwandten. Herr, gib, dass uns das nicht zurückhält. Und ich bitte auch für alle, die zwischenmenschliche Verfehlungen noch offen haben, gib ihnen auch die Kraft zu vergeben, wenn andere an ihnen schuldig geworden sind. Herr, lass uns wie Paulus sagen können, so viel an mir ist, möchte ich mit allen Menschen Frieden haben. So danke ich dir für diesen Abend, für dieses wichtige Thema. Ich bitte dich noch einmal, wirke weiter am Herzen von jedem meiner lieben Zuhörer. Darum bitte ich dich von Herzen. Amen.